ARD. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wird euch manches heute vielleicht etwas anders vorkommen als sonst. Wir haben unseren Podcast weiterentwickelt und uns auch ein bisschen was Neues ausgedacht. Aber keine Sorge, wir sind es immer noch und wir wollen auch weiter tief eintauchen in wissenschaftliche Erkenntnisse. Diesen Podcast bekommt ihr alle 2 Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Neu in den Synapsen, wir wollen ab sofort jede Folge mit einer guten Nachricht beginnen. Die Wissenschaft hat schließlich sonst immer so viel Kritisches zu verkünden und damit auch wir. Wir haben ein bisschen für euch recherchiert und eine Nachricht gefunden, die sogar zum Thema heute passt. In Winsen im Landkreis Harburg, das ist hier südlich von Hamburg, hat das erste klimaneutrale Freibad Deutschlands eröffnet. Wir sind beide Schwimmerinnen, Nele. Das ist schon eine gute Nachricht, oder?
Absolut. Also ich meine, es gibt ja einfach zu wenig Schwimmbäder und die Energie zum Beheizen, die ist ja auch einfach echt teuer.
Wichtiges Thema für Nele, warmes Wasser. Ja. Sie friert immer, bleibt lange im Hallenbad.
So lange, wie es geht.
Das machen die mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Liegt eigentlich schon ziemlich nahe, dass das auch für Schwimmbäder funktionieren kann.
Und wie macht man das ohne Chlor, das Wasser zu reinigen?
Ja, denkt man immer, dass es gar nicht geht, ne? Aber tatsächlich gibt es auch biologische Wasseraufbereitung. Da werden also Keime durch Granulat oder Pflanzenfilter abgebaut. Im Prinzip ist es ein bisschen so wie beim Grundwasser, wo der Regen ja durch das Erdreich gefiltert wird. Das dauert ein bisschen, da spielt also der Faktor Zeit auch eine Rolle. Und ein ganz ähnliches Prinzip ist es, wenn man Wasser durch pflanzliches Filtersubstrat sickern lässt.
Dann würde ich sagen, das probieren wir mal aus, oder?
Und wir werden berichten hier im Podcast, auch ob es dir warm genug ist im Wasser,
Nele. Ja, eher unwahrscheinlich.
Willkommen zu den Synapsen, dem Podcast, der Gesundheit und Wissenschaft verbindet. Ich bin Corinna Hennig und ich werde mich als Host hier künftig abwechseln mit meiner Kollegin Beke Schulmann. Ihr kennt uns beide vielleicht noch aus Pandemiezeiten vom Coronavirus-Update. Wir sprechen hier über Themen, die uns alle angehen, mit Fragen und Details, die ihr so woanders nicht hört. Allerdings wollen wir uns inhaltlich künftig ein bisschen mehr fokussieren auf alles, was die Forschung über unsere Gesundheit weiß. Und dazu gucken wir uns nicht allein den Menschen an, sondern fragen auch, wie hängt all das mit unserer Umwelt und dem Klima zusammen? Heute geht es um Hitzestress. Müssen wir das Problem vielleicht viel ernster nehmen, auch bei uns in Deutschland? Die Zahlen jedenfalls sind drastisch. Allein in den vergangenen 12 Monaten haben wir hier bei uns im Land doppelt so viele Hitzetage erlebt, wie es ohne den Klimawandel gewesen wären. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Modellierung von verschiedenen Klimaforschungseinrichtungen. Und die Temperatursprünge sind gerade bei uns besonders groß. Deutschland hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts um 2,5 Grad erwärmt. Das ist mehr als 1 Grad über dem weltweiten Trend. Was heißt das für unsere Gesundheit? Darüber wollen wir heute reden. Und dazu ist meine Kollegin Nele Rössler hier. Nele, fangen wir mal mit der härtesten Messgröße an. Was bedeuten die steigenden Temperaturen für die Zahl von Hitzetoten? Gibt es da Modellierungen?
Also es gibt immer mal wieder Modellierungen und eine relativ neue Studie, die ist in der Fachzeitschrift Nature Medicine erschienen, die hat einen Zusammenhang für verschiedene Klimaszenarien untersucht.
Also Klimaszenarien in dem Fall heißt von Best Case bis Worst Case.
Genau. Und beim Worst Case Szenario, also starker Temperaturanstieg und wichtig ohne Anpassungsmaßnahmen, da könnten wir bis zum Jahr 2099 2,5 Millionen zusätzliche Hitze- und kältebedingte Todesfälle in Europa haben.
Okay.
Und um das einordnen zu können, das wäre ein Anstieg um 50% im Vergleich zu heute.
Ist aber ein bisschen theoretisch, oder? Weil ob wir uns in Zukunft vielleicht anpassen, im Städtebau, in der Infrastruktur und auch im Gesundheitssystem, das wird in solchen Szenarien nicht erfasst, oder?
Das ist der ganz große Kritikpunkt an dieser Studie, dass sie halt einfach super theoretisch ist. Also auch Fachleute sagen, die Prognosen sind mit wirklich großen Unsicherheiten behaftet.
Und außerdem nochmal ein Einwand, wenn die Erde sich immer mehr erwärmt, müsste es dann nicht auf der anderen Seite immer weniger Todesfälle durch Kälte geben?
Genau, das ist auch der zweite Kritikpunkt an dieser Studie. Höhere Temperaturen verstärken zwar die physiologische Belastung durch Hitze, aber Gleichzeitig sterben weniger Menschen durch extreme Kälte.
Aber trotzdem, Klimamodellierungen zeigen ja, dass wir damit rechnen müssen, dass es perspektivisch noch mehr sehr heiße Tage geben wird. Also für jeden Einzelnen von uns ist es nicht egal, auch wenn es rein statistisch ein Nullsummenspiel wäre. Und es geht ja auch darum, was für Gesundheitsrisiken es durch Hitze gibt, auch wenn man dadurch nicht unmittelbar in Lebensgefahr gerät. Also dann jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir in Hamburg sagen. Was heißt heiße Tage wissenschaftlich gesehen? Wo fängt das an?
Das ist was, das hat mich extrem überrascht. Das fängt schon an bei Temperaturen über 27 Grad.
Okay, das klingt noch nicht so heiß, ist aber der Schwellenwert sozusagen, ja?
Genau, also beziehungsweise jein. 27 Grad, das ist unsere Wohlfühltemperatur als Mensch.
Und darüber wird es kritisch.
Genau.
Wer sagt, das ist die Wohlfühltemperatur?
Man denkt, das sollte für jeden verschieden sein. Ne? Mhm. Das ist so eine Lehrbuchzahl der Physiologie. Allerdings, und das ist wichtig, das werden wir im Laufe des Podcasts noch erfahren, warum, bei geringer Luftfeuchtigkeit, also so 50%, dann ist die Luft zur Hälfte mit Wasser gesättigt. Das ist sehr, sehr niedrig eigentlich.
Normalerweise liegen wir in Deutschland mit der Luftfeuchtigkeit auch schon deutlich drüber. Also eher um so 70% im Sommer, um und bei?
Zwischen 60 und 70.
Okay. Und niedrige Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle für die Wohlfühltemperatur, hast du gesagt. Was noch?
Die Windgeschwindigkeit. Also bei diesen 27 Grad, da wird gesagt, es ist windstill. Und ganz wichtig, wir sind unbekleidet. Also wir haben nicht mal Unterwäsche an. Und dann ist es so, dass wir bei 27 Grad eben nicht frieren, aber wir schwitzen auch nicht. Und wir können gut körperliche Arbeit verrichten.
Herrliche Vorstellung. Wir können gut körperliche Arbeit verrichten, müssten aber alle nackt sein dabei.
Ja, ich finde die Vorstellung auch ein bisschen komisch. Und ich finde, daran merkt man auch, es ist ein theoretischer Wert.
Ja, aber die theoretischen Werte sind ja nicht ganz egal. Die sind schon wichtig, um bestimmte Dinge festzuhalten. Aber das macht vielleicht mal klar, dass in der Wissenschaft man nicht immer mit jedem theoretischen Wert auch in der Real World, in der echten Welt dann arbeiten kann.
Ja. Aber für uns zu merken, also bei allen Temperaturen über 27 Grad, da muss sich der Körper schon anpassen. Mhm. Das heißt, man kann sich das so merken, 27 Grad, das ist kein Problem. Aber wenn die Luftfeuchtigkeit schon höher ist als 50%, dann wird das schon problematischer. Und das hat man relativ schnell, also höhere Luftfeuchtigkeit als 50%.
Wir haben ja vorhin den Durchschnittswert gesagt für Deutschland. Also der wird natürlich auch nicht immer so bleiben. Dass Hitze ein Problem für die Natur ist, ist keine Frage, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ganz ehrlich, was Menschen angeht, haben wir ja eben schon angesprochen, ist das Empfinden ja doch sehr unterschiedlich. Also ich zum Beispiel kann Wärme ganz gut ab. Solange es nicht gerade 40 Grad sind, bin ich so ganz subjektiv betrachtet auch bei 30 Grad noch in meiner Komfortzone. Bilde ich mir zumindest ein. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, was das mit meiner Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel macht. Aber trotzdem anhand dessen mal zugespitzt gefragt. Wo ist jetzt das Problem an sommerlicher Hitze für die menschliche Gesundheit so moderat?
Das habe ich mich auch gefragt, weil also ich muss zugeben, ich lege mich auch sehr gerne mal in die Sonne. Ich genieße das. Temperaturen über 25 Grad, das ist für mich so, dass ich sage, jetzt ist es okay, das ist angenehm. Dass es in Südeuropa durch den Klimawandel wirklich teilweise unerträglich wird, das war mir schon klar. Auch Länder wie Australien, ist ja auch bekannt, dass das da wirklich mittlerweile Gebiete gibt, die kurz vor unbewohnbar sind. Indien geht auch mal wieder durch die Medien. Norddeutschland, da würde man ja erst mal denken, also wir hier in Hamburg zum Beispiel, wir profitieren von mehr Sonnenstunden. Das stimmt aber nicht so ganz, denn so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Seit kurzem erst weiß die Forschung, dass Hitzestress viel früher beginnt als gedacht.
Okay, du wirst uns in dieser Folge dann ja erklären, warum genau.
Darüber habe ich deshalb dann mit Hans-Christian Gunga geredet. Der ist Extremmediziner an der Charité in Berlin und mittlerweile emeritiert.
Extremmediziner klingt super spannend. Da denkt man sofort an Extremsportler. Erklär mal.
Es geht noch weiter. Er ist Hochschullehrer für Weltraummedizin. Und extreme Umwelten am Zentrum für Weltraummedizin der Charité.
Tolle Disziplin.
Ja. Und also wie gesagt, Hans-Christian Gunga, der ist eigentlich schon im Ruhestand, arbeitet noch ein bisschen weiter. Aber dieses eigentlich schon im Ruhestand, das heißt ja auch, er ist wirklich schon lange dabei. Und er hat mir eben erzählt, dass er nicht gedacht hätte am Anfang seiner Karriere, dass seine Expertise irgendwann mal für die normale Bevölkerung wichtig ist.
Das glaube ich sofort. Von der Nische zum Mainstream, dank Klimawandel.
Genau. Und jetzt sind diese Erkenntnisse halt für Otto-Normalbürger wichtig.
Früher sind wir und unsere Arbeitsgruppe sind in Gegenden gefahren oder haben uns Leute, sind denen gefolgt oder haben sie aufgenommen, die sich in Extremsituationen begeben haben. Aber jetzt ist es eher ein Allgemeinproblem geworden. Ja. Früher hatte das einen sehr hohen, sagen wir mal, erzählerischen oder geradezu filmischen Charakter, wenn man die Leute dann diese Extremsituationen da mitmachen, da lässt sich einfach eine sehr interessante Story dann daraus auch erzählen. Aber jetzt ist es so, jetzt betrifft das halt ganze Regionen dieses Planeten inzwischen und wir brauchen nicht mehr in die Extremsituationen zu fahren, sondern wir sind tatsächlich, diese extremen Umwelten sind auf uns zugekommen.
Dass diese Extremsituationen zu uns kommen, das sieht man halt an der Übersterblichkeit durch Hitze.
Den Begriff Übersterblichkeit kennen viele noch aus der Covid-Zeit. Es bedeutet, dass in einem bestimmten Zeitraum mehr Menschen sterben, als normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Man vergleicht also die tatsächliche Zahl der Todesfälle mit der Zahl, die man üblicherweise in einem vergleichbaren Zeitraum gesehen hat. Das ist, muss man dazu sagen, ein wissenschaftlich anerkanntes, belastbares Verfahren. Aber Nele, wenn wir ehrlich sind, auch ein ziemlich grobes Schwert, oder?
Ja, trotzdem sagt Hans-Christian Gunga, es ist zwar schwierig, wirklich konkret kausale Zusammenhänge herzustellen, statistisch kann man Hitzetote aber nachweisen. Denn es gibt fast immer einen Zusammenhang zwischen Hitze und Todesursache.
Es ist nicht so, als wenn ich mit dem Auto gegen einen Baum fahre und daran sterbe, dann kann ich sagen, okay, der hat die und die, die ist ja daran gestorben oder ich springe aus dem fünften Stock. Beim Hitze ist es halt so etwas Vermischtes, wo ich im Einzelfall immer gucken muss, welches war der schwächste Glied in dieser Kirche. Hat er schon vorher einen Herzschaden gehabt? Hat er einen Lungenschaden gehabt? Hat er einen Nierenschaden gehabt? Hat er psychisch, ist er auffällig, ist er kognitiv nicht mehr so da, dass er genügend trinkt bei der Sache? Alles führt letztlich dazu, dass die Personen an einer hitzebedingten Stressor erkranken, der sich auf verschiedene Organe oder ein Organ besonders auswirkt und dann dazu führt, dass der Körper eben dekompensiert.
Okay, das klingt fast ein bisschen wie diese schwierige Debatte an oder mit Covid gestorben aus der Pandemiezeit. Zumindest kann man aber sagen, unterm Strich, auch wenn jemand eine bedeutende Vorerkrankung hatte, als Hitzetoter fällt man statistisch trotzdem auf, weil die Hitze eben zusätzlich als entscheidender Faktor ins Spiel kommt, ohne den die Menschen akut offenbar nicht verstorben wären. Also nochmal zurück zu meiner Frage eben, wenn es zu warm wird, wenn es zu heiß wird, ganz banal gefragt, was ist daran das Problem für den Organismus?
Das hängt mit unseren 37 Grad Körpertemperatur zusammen. Mhm. Daran ist halt unser gesamtes Regulationssystem angepasst, also Enzyme, Hormone, die sind immer für diese Betriebstemperatur von 37 Grad bestimmt oder darauf optimiert.
Aber ich frage jetzt mal extra naiv, dann müssten 37 Grad Außentemperatur doch ganz schlicht gedacht toll sein für unseren Körper. Dann müsste man keine Energie aufwenden, um 37 Grad Körpertemperatur zu erreichen.
Das wäre so logisch, oder? Mhm. Ist aber leider nicht so, weil die Kerntemperatur deines Körpers, die hat mit der Außentemperatur erstmal nichts zu tun. Mhm. Denn unser Körper produziert auch immer Wärme. Ach, also, so, das liegt am Herz, den Nieren, deinem gesamten Stoffwechsel. Und diesen Wärmeüberschuss, den geben wir ja immer nach außen ab.
Klingt ein bisschen nach Verschwendung.
Bei warmen Temperaturen absolut. Aber es ermöglicht uns auch was. Und zwar bei kälteren Temperaturen überhaupt leben zu können. Weil dann geben wir halt weniger Wärme nach außen ab.
Das ist logisch. Aber wenn wir Wärme abgeben, dann durch Schwitzen.
Auch, aber nicht nur. Das ist nämlich nur ein Teil der Kaskade. Diese Kaskade beginnt damit, dass sich zuerst mal deine Gefäße weiten. Mhm. Dadurch wird die Oberfläche der Haut immer größer und wir geben mehr Wärme nach außen ab. Und damit der Körper weiß, wie sehr sich die Gefäße weiten müssen und ab wann er schwitzen muss, haben wir Temperatursensoren an der Haut, also wie so kleine Thermometer. Mhm. Und unsere normale Hauttemperatur, die liegt so zwischen 33 und 37 Grad. Und wirklich wichtig ist, dass der Körperkern und das Gehirn immer so 36 Grad haben. Also die Temperatur der Extremitäten, also Arme, Beine und auch der Haut, das kann schwanken. Aber Körperkerntemperatur und Gehirn, das muss 36 Grad sein.
Mhm. Aber wie hoch die Temperatur der Haut ist zum Beispiel, das hängt ja eben dann nicht nur von der Außentemperatur ab, sondern auch davon, wie sehr wir uns gerade bewegen oder wie viel wir anhaben zum Beispiel.
Und genau deshalb signalisiert unser Körper halt unsere Hauttemperatur an das Gehirn und nicht die Außentemperatur. Mhm. Die Hautsensoren signalisieren dann nämlich unserem Thermostat im Gehirn, jetzt ist es heiß.
Wo genau sitzt dieses Thermostat?
Das ist im Hypothalamus.
Hypothalamus ist im Gehirn, man kann sagen, hat die Steuerfunktion über das vegetative Nervensystem, also heißt, wacht über unseren Körperzustand, macht uns hungrig, wenn Energie fehlt oder müde, wenn wir schlafen sollen, ja?
Genau, und also die Organe sind auch mit dem Hypothalamus verbunden über unsere Nervenbahn. Mhm. Wenn die Temperatur auf über 36 Grad steigt, also genau gesagt 36,5 Grad, dann melden sie Kühlungsbedarf, also so wie die Haut halt auch. Und diese Kühlung, das ist halt enorm anstrengend für uns. Das bedeutet erhöhte Pulsfrequenz, die Haut muss stärker durchblutet werden als die Muskulatur und der Körper muss deshalb halt mehr arbeiten.
Alles klar, also der Organismus hat sozusagen eine neue Baustelle, die er sonst nicht hat, leuchtet ein, dass wir dann nicht besonders belastbar sind. Kann man das irgendwie beziffern, wie groß diese Baustelle durch Hitze ist?
Also in Prozentzahlen, normalerweise gehen 10% des Bluts in die Haut. Und bei großer Hitze können es fast 80% sein.
Gut, das ist energiezehrend, aber ein sinnvoller Mechanismus. Trotzdem funktioniert das aber auch nur, wenn die Außentemperatur unter 37 Grad bleibt, richtig? Denn dann nehmen wir ja obendrein noch über die Haut Wärme auf, vereinfacht gesagt.
Ja, das ist tatsächlich so simpel. Und das hat mir auch Hans-Christian Gunger noch erzählt.
Wenn Sie da jetzt 38 Grad haben zum Beispiel, dann haben Sie das Problem, dass Sie wirklich eine zusätzliche Wärmeaufnahme haben durch die Umgebung. Und bei 40 Grad erst recht und bei 45 Grad. Wärmetransport ist immer in eine Richtung. Ja, es gibt keinen umgekehrten Teil. Also wenn die Wärme gibt es an die kälteren Objekt ab. Und wenn es draußen wärmer ist, als Sie selber sind, dann kriegen Sie von außen entsprechende Wärmemengen zugeführt. Und damit wird die Temperatur natürlich noch mehr. Und Sie können diesen Zustand nicht lange aufrechterhalten.
Aber wir können zum Glück ja auch noch schwitzen.
Ja, also häufig läuft das dann schon parallel ab. Also Schweiß nimmt Wärme auf aus der Umgebung, verdunstet auf der Haut und dadurch kühlen wir halt ab.
Und wie effektiv ist Schwitzen normalerweise in Zahlen ausgedrückt?
Das ist echt super effektiv.
Das Schwitzen als physikalischer Vorgang entzieht dem Körper Wärme und sogar sehr viel. Ein Liter Schweiß hat dieselbe Wärmemenge wie 560 Kilokalorien.
Okay, Kalorien ist jetzt ein irritierendes Stichwort in dem Zusammenhang. Nur um Missverständnisse auszuschließen, man kann nicht durch eine Schwitzkur einfach abnehmen. Das ist ja erstmal Flüssigkeitsverlust.
Genau, also es ist Flüssigkeitsverlust und diese Kalorienzahl, das ist der Energiewert, der hier umgesetzt wird. Also das veranschaulicht einfach nur, wie effektiv Schwitzen sein kann, also wie viel Wärme da abtransportiert wird. Mit Diät hat das erstmal nichts zu tun.
Okay, man trinkt ja auch wieder Flüssigkeit nach. Im Normalfall sollte man ja tun. Obwohl ungesundes Schwitzen bei Fieber zum Beispiel ja schon zehrt und Energie kostet.
Ja, und Schwitzen ist für den Körper auch wirklich anstrengend. Und das manchmal sogar umsonst. Also bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Schweiß nicht richtig verdunsten, weil die Luft um uns herum dann ja schon so feucht ist.
Und die Verdunstungsfeuchtigkeit nicht mehr aufnehmen kann.
Genau.
Das heißt, du hast das ja vorhin schon angedeutet, es ist wichtig, sich klarzumachen, die Außentemperatur allein ist nicht entscheidend, sondern es geht zum Beispiel auch um die Luftfeuchtigkeit bei der Frage, wie sehr der Organismus in der Lage ist, verschärfte Außenbedingungen auszugleichen.
Und es kommt noch ein Problem dazu. Gegen schwüle Hitze was zu tun, ist viel schwieriger als gegen trockene Hitze. Weil gegen trockene Hitze kann man zum Beispiel Bäume pflanzen. Vor allem in Städten zum Beispiel, das sind Schattenspender. Die kühlen aber auch durch diese Verdunstungskälte. Aber bei hoher Luftfeuchtigkeit haben die Bäume nicht unbedingt einen Kühlungseffekt durch diesen Verdunstungseffekt, weil sie ja zusätzlich noch Wasser verdunsten. Dadurch wird die Luftfeuchtigkeit noch höher. Das ist natürlich, fühlt sich dann für die Menschen noch unangenehmer an. Und deshalb sagen Forschende zum Beispiel, wie die indische Ökologin Harini Nagendra von der Universität in Bengaluru, es ist ein ganz schmaler Grat, ob Bäume helfen und vor allem auch, wie viele Bäume helfen, Und lokal ist es super unterschiedlich, was man da machen sollte.
Okay, es zeigt aber mal wieder, auf dem Papier ist sowas nicht so einfach zu entscheiden. Denn andererseits werden ja auch in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit weiter Bäume gepflanzt, weil es natürlich auch auf den Schatten ankommt. Also wie sie sagt, ein schmaler Grat, genau hingucken. Nochmal einen Schritt zurück. In Breiten mit geringerer Luftfeuchtigkeit, so wie bei uns, hilft Schwitzen. Und das bedeutet, Binsenweisheit, viel trinken.
Ja, so einfach ist es.
Bei Hitze, da redet man von 2-3 Litern pro Tag, oder?
Also ist ein grober Richtwert. Individuell ist es schon verschieden. Das hängt von deiner Größe ab, von deinem Gewicht und natürlich auch davon, ob man sich gerade viel bewegt.
Okay, mit kommt drauf an, lässt sich die Wissenschaft ja selten abspeisen. Also, wie wird das denn eigentlich gemessen?
Da habe ich mit Oliver Faude drüber gesprochen. Der ist Sportwissenschaftler an der Uni in Bern. Und in seiner Forschung geht es viel darum, wie man auch bei Hitze noch fit sein kann und sportlich gute Leistung erbringen kann. Deshalb wird bei Leistungssportlern die Urindichte richtig kontrolliert. Also da wird eine Urinprobe genommen und dann im Labor mit einem sogenannten Refraktometer die Lichtbrechung des Urins gemessen.
Refraktometer, das kennen manche vielleicht aus dem Weinbau oder aus der Medizin. Also man misst die Konzentration von Zuckergehalt in Fruchtsaft zum Beispiel oder den Blutzuckerspiegel bei Diabetikern. Da wird also Licht durch die Flüssigkeit geschickt und je nachdem, wie stark der Lichtstrahl an der Oberfläche abgelenkt wird, desto mehr gelöste Stoffe sind drin. Auf den Urin nochmal bezogen, vereinfacht gesagt, der Urin ist nicht mehr dünn genug.
Genau. Jetzt hat man nicht unbedingt so ein Gerät zu Hause.
Ich habe keinen Refraktometer, nee.
Ich auch nicht. Oliver Faude hat mir aber ja was erzählt, was wirklich jeder Normalbürger tun kann.
Man kann sich zum Beispiel morgens immer messen, Gewicht messen beispielsweise. Einfach ist es, die Farbe des Urins zu kontrollieren beispielsweise. Ja, da gibt es manchmal, findet man im Internet auch so Streifen, die gehen von ganz hellgelb bis braun. Und je nachdem, wo man ist, kann man einordnen, muss man noch trinken oder nicht.
Nochmal ganz deutlich gesagt, zu wenig trinken ist ein Problem, weil man dann bei Hitze nicht mehr genug schwitzen kann, so wie bei Fieber.
Genau, und dann ab und zu auch mal isotonische Getränke trinken, also nicht nur Wasser, damit der Salzhaushalt auch ausgeglichen ist. Man könnte dieses zu doll schwitzen, also was du gerade meintest mit dem Fieber, man kann das schon mit einem Infekt vergleichen. Mhm. Also Hans-Christian Gunga von der Charité, der hat mir erklärt, was genau das Problem eigentlich ist, also physiologisch, wenn wir nicht genug trinken, weil du hast dann halt nicht mehr genug Schweiß zur Verfügung, um abzukühlen.
Das Herz-Kreislauf-System ist überlastet. Die erhöhte Durchblutung der Haut fordert das Herz hinauf. Die Herzfrequenz wird gesteigert. Das Herzminutenvolumen, das durch den Körper steigt, 3- bis 4-fache, vielleicht auch 5-fache sogar. Und all das führt dazu, dass zum Beispiel Herz-Kreislauf-Wackelier-Kandidaten, die dann zum Beispiel schon vorher entsprechende Herz-Kreislauf-Schwächen hatten, die kollabieren natürlich als Erste.
Herzminutenvolumen, das meint das, was das Herz innerhalb einer Minute umwälzen muss, also die Pumpleistung sozusagen?
Ja, genau. Und kollabieren, das heißt, dass der Körper wärmer ist als 40 Grad.
Und wann passiert das? Also wir haben ja gelernt, es ist nicht allein die Außentemperatur, es geht auch um Luftfeuchtigkeit, den Grad der Anstrengung, ob man sich bewegt, Wind und so weiter. Meine Frage jetzt, kann man berechnen, wann in dieser Gemengelage ein Kollaps droht, also wann die Wärmeregulation versagt? Es gibt ja auch diesen Begriff der gefühlten Temperatur.
Ja, und die wird in der Wissenschaft als Wet Bulb Globe Temperature bezeichnet. Mhm. Und da fließt halt noch sowas mit ein wie Windgeschwindigkeit oder Strahlungstemperatur. Mhm. Und der wichtigste Faktor in dieser Red Bulb Globe Temperature, das ist die Kühlgrenztemperatur. Das ist die niedrigste Temperatur, die durch Verdunstung erreicht werden kann.
Das heißt, die Kühlgrenztemperatur sagt aus, ab welcher Außentemperatur in Kombination mit Luftfeuchtigkeit man den Körper durch Schwitzen nicht mehr weiter runterkühlen kann. Da ist dann so ein Grenzwert erreicht.
Genau. Wenn die Umgebungsluft keine Luftfeuchtigkeit mehr aufnehmen kann, die unser Körper durch Schwitzen eigentlich abgeben will, dann kann auch keine zusätzliche Verdunstungskälte mehr entstehen.
Und diese Kühlgrenztemperatur als wichtigster Faktor in der langen Gleichung für die gefühlte Temperatur, die kann man sozusagen nicht nur am lebenden Objekt bestimmen, am Menschen, sondern man kann sie auch richtig ermitteln.
Ja, der Extremmediziner Hans-Christian Gunger, der hat mir das so erklärt, man hat ein Thermometer und das bezieht man mit einem befeuchteten Stoff.
Okay, as simple as that.
Ja, im Prinzip schon. Die Formel, um die gefühlte Temperatur zu ermitteln, also diese Wet Bulb Globe Temperature, die ist dagegen super komplex. Da fließen noch Strahlungstemperatur mit ein, reflektierende Strahlung. Also nicht verwirrt sein, Hans-Christian Gunger, der spricht jetzt von diesem etwas genaueren, elaborierteren Wert.
Über 28 Grad Wet Bulb Globe Temperature, also diese in Anführungsstrichen gefühlte Temperatur, die sich zusammensetzt aus Strahlungstemperatur, Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und noch reflektierte Strahlung, also eine sehr komplizierte mathematische Formel, die das komplexe Geschehen im Klima da beschreibt. Wenn da 28 Grad in der Umgebung entspritten werden, dann nimmt mit jedem Grad die körperliche Leistungsfähigkeit, wenn ich irgendwas machen will, nimmt um 15-20% ab.
Also über 28 Grad gefühlte Temperatur kriegt die körperliche Leistungsfähigkeit schon einen deutlichen Knick. Das heißt, schon bei 30 Grad gefühlter Temperatur, die eben wissenschaftlich genau festgelegt ist, was das bedeutet, nimmt meine Leistungsfähigkeit, wenn ich jetzt mal mitrechne, um ein Drittel bis fast die Hälfte ab?
Im Prinzip schon. Also Hans-Christian Gunger, der rechnet das zumindest grob so.
Gut, und was die Luftfeuchtigkeit angeht, das ist nachvollziehbar aus dem echten Leben. Das ist für uns meistens gar nicht so eine relevante Größe. 30 Grad bis jetzt zumindest ist hier in Nordeuropa besser zu verkraften als im Amazonas, weil wir eine niedrigere Luftfeuchtigkeit haben, schon klar. Wo liegt denn aber eigentlich der Schwellenwert bei der Kühlgrenztemperatur? Also wenn man jetzt theoretisch sich mal den Wind wegdenkt, ab welcher Zahl würde es gefährlich werden?
Also der Lehrbuchwert, der war lange 35 Grad Kühlgrenztemperatur. Mhm. Aber das hieß dann auch, dass man sich länger als 6 Stunden in dieser Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufhalten musste, damit es wirklich lebensgefährlich ist. Mhm. Übrigens auch, wenn man trinkt und gesund ist an sich. Aber wenn der Mensch einer Kühlgrenztemperatur von 31 Grad ausgesetzt ist, also hohe Temperatur plus hohe Luftfeuchtigkeit, das ist auch schon kritisch. Mhm. Je nach Luftfeuchtigkeit fühlt sich das dann nach 40 Grad an, beziehungsweise 50 Grad. Aber diese Grenze, die ist viel niedriger, als man lange dachte.
Okay, das finde ich interessant. Also die Menschen sind weniger belastbar bei Hitze und haben schneller Hitzestress, als man das in der Forschung lange angenommen hat?
Ja, das hat man in einer Studie vor ein paar Jahren gesehen. Also die wurde 2022 veröffentlicht, und zwar von Forschenden der Pennsylvania State University. Mhm. Da waren junge Menschen, junge gesunde Menschen in Klimakammern. Und also es waren zur Hälfte Männer und zur Hälfte Frauen. Und die mussten leichte Bewegungen ausführen. Also die saßen auf einem Ergometer. Damit wollte man einfach das alltägliche Leben nachstellen. Also man geht über die Straße, man geht einkaufen. Die Probanden waren alle leicht bekleidet. Also die hatten Shorts an und Turnschuhe und T-Shirts. Und die Frauen auch noch einen Sport-BH. Und dann sind die Forschenden mit der Temperatur und mit der Luftfeuchtigkeit immer höher gegangen. Mhm. Es stand vor dem Experiment natürlich fest, dass man dem Moment, wo es gesundheitlich kritisch wird, natürlich die Experimente stoppt.
Klar, es wäre ethisch sonst nicht vertretbar gewesen.
Genau. Aber sie mussten das viel früher tun, als sie eigentlich dachten. Also keiner der Probanden hat es länger ausgehalten als eine Kühlgrenztemperatur von 31 Grad. Und deshalb schlussfolgern die Forschenden, ab 31 Grad Kühlgrenztemperatur ist es gesundheitlich bereits kritisch und es können irreversible Schäden entstehen.
Okay, das ist heftig. Um es aber nochmal klarzustellen, diese Kühlgrenztemperatur ist ein Richtwert. Erstmal ein etwas theoretisches Konstrukt. Wenn man es ganz genau wissen will, ist in der echten Welt die gefühlte Temperatur relevant, in die noch ein paar andere Faktoren einfließen. Aber trotzdem ist die Kühlgrenztemperatur ein wichtiger Anhaltspunkt, um sich klarzumachen, ob man sich einem heiklen Wert nähert. Auch wenn wir also so ein bisschen eingeschränkt jetzt weitersprechen, wie sieht das denn eigentlich in Deutschland aus? Kann es sein, dass wir die kritische Kühlgrenztemperatur erreichen, also die von 31 Grad, womöglich sogar regelmäßig?
Also in Deutschland haben wir im Sommer so zwischen 60-70% Luftfeuchtigkeit und 31 Grad Kühlgrenztemperatur also dieser Wert, ab dem es gesundheitsschädigend ist, den erreicht man halt schon bei 40 Grad und 60% Luftfeuchtigkeit. Das ist in Deutschland immer noch extrem selten, aber das erreichen wir schon und natürlich wird es durch den Klimawandel häufiger vorkommen.
Mhm. Puh. Ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Komplizierte Rechnungen. Gehen wir mal wieder zurück auf unseren gefühlten Alltag. Nele, wir hatten jetzt anfangs schon darüber gesprochen, dass wir beide bei mäßiger Hitze eher noch in unserer Komfortzone sind. Wir reden jetzt nicht von 40 Grad, aber von 30. Es gibt einfach unterschiedliches subjektives Behaglichkeitsempfinden. Wie sieht's denn aber mit der Belastbarkeit aus? Kommen da auch individuelle Faktoren ins Spiel oder machen wir uns was vor, wir beide?
Nein, also auch die Wissenschaft sagt, dass es schon unterschiedlich ist, wie sehr du deinen Körper runterkühlen kannst. Das fängt schon beim Geschlecht an. Also Männer haben mehr Muskelmasse, das heißt, sie produzieren mehr Wärme. Mhm. Bei Frauen kommt es auch noch auf den Zeitpunkt im Zyklus an. Deshalb ist es vor allem wichtig, auf körperliche Alarmzeichen zu gucken. Amar Ujjal ist Kardiologe hier am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Der ist auch Sportmediziner und beschäftigt sich deshalb relativ viel mit Alarmzeichen für einen Hitzschlag, weil ja beim Sport im Hochsommer kommt das natürlich mal vor. Mhm. Und Amar Ujjal hat mir gesagt, worauf man achten sollte.
Alarmzeichen sind sicherlich so kognitive Einschränkungen, sodass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne, sag ich jetzt mal, und vielleicht auch Stimmungsumbrüche. Dann natürlich, wenn man feststellt, und das ist gerade in Zeiten von so Smartwatches und Pulsgurten, wenn man feststellt, dass der Puls unverhältnismäßig steigt, also ein schnellerer Puls, ist sozusagen ein Zeichen für dieses Flüssigkeitsdefizit des Körpers, der das versucht zu kompensieren. Kopfschmerzen natürlich und dann eben handfestere Beschwerden wie Tunnelblick, Schwindel, Übelkeit und wenn dann noch Kältegefühl und Gänsehaut dazukommt, sind das absolute Alarmzeichen.
Okay, das immerhin ist nicht viel anders als das, was Oma uns immer schon gesagt hat.
Stimmt. Also ganz anders als die Kühlgrenztemperatur. Aber trotzdem nochmal, also zu merken, man muss dann wirklich sofort aus der Sonne. Mhm. Ganz wichtig, kühlen, aber auf keinen Fall mit Eiswasser oder Eiswürfeln, weil das belastet den Kreislauf dann zu sehr. Stattdessen Handtücher in kühles Leitungswasser tauchen und Wadenwickel machen zum Beispiel. Und auch wichtig, wirklich schnell handeln, weil ein Hitzschlag, das kann bis zum Koma führen. Und besonders gefährdet sind da halt ältere Menschen.
Ja, das ist ja im Prinzip auch eine Binse. Aber trotzdem, was spielt denn da eigentlich genau rein bei älteren Menschen? Warum ist das so?
Naja, also ein Problem sind halt wirklich Vorerkrankungen. Mhm. Also das Herz-Kreislauf-System funktioniert nicht mehr so ganz richtig. Und das bedeutet halt, die Kühlung funktioniert nicht mehr so gut. Und die Kühlung funktioniert auch nicht mehr so lange. Und Diabetes, das birgt auch ein hohes Risiko.
Diabetes führt dazu, dass die Endstücke ihrer Gefäße, die haben eine eigene Muskulatur, wo sie reguliert werden können, wie weit und wie eng sie sind. Die geht beim Diabetes verloren mit der Zeit. Da können sie dann nicht mehr. Wenn es heiß ist, dann reagieren die nicht darauf und machen nicht ihre Gefäße weit. Also die leiden dann unter solchen klimatischen Bedingungen besonders und sind besonders gefährdet, natürlich dann auch einen Hitzschlag zu erwischen.
Und dazu kommt die Schweißdrüsen, die sondern nicht mehr so viel Schweiß ab. Mhm. Und das wissen viele Menschen, die mit Älteren zu tun haben. Das Durstgefühl, das nimmt im Alter auch ab. Also ältere Menschen trinken oft zu wenig.
Oh ja, das kenne ich aus der eigenen Familie. Schwieriges Thema. Okay, und der demografische Wandel ist bei uns ja ein riesiges Problem. Ich habe noch mal nachgeguckt. 30% der Menschen in Deutschland sind über 60 Jahre alt. Da kommen die ganzen Boomer alle ins Rentenalter.
Ja, deshalb wird das in Zukunft auch immer krasser.
Aber was ist eigentlich mit Kindern? Die schwitzen so richtig ja eigentlich auch erst ab der Pubertät.
Genau, deshalb ist es auch besonders bei Kindergarten- und Vorschulkindern wichtig, dass die Eltern wirklich darauf achten, dass sie genug trinken im Sommer. Und die noch kleineren, also Säuglinge und Kleinkinder, da kommt noch dazu, die haben ein ganz ungünstiges Verhältnis von Oberfläche und Körpermasse.
Und ich meine mich zu erinnern, dass mit steigenden Temperaturen auch die Zahl der späten Frühgeburten zunimmt, also zwischen der 34. und, glaube ich, 37. Schwangerschaftswoche.
Es gilt tatsächlich nicht nur für die späten Frühgeburten, also Temperaturen über 35 Grad Celsius, die erhöhen das relative Risiko einer Frühgeburt um bis zu 45%. Okay. Ich finde das eine ganz krasse Zahl. Mhm. Und eine ziemlich große US-amerikanische Studie, die hat gezeigt, dass Hitze die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Schwangerschaftsverlaufs auch erhöht. Und zwar so sehr, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt bei Hitze um 16% höher ist bis zur 24. Woche. Mhm. Und auch danach, also dann wird es ja als Totgeburt bezeichnet, ist es wahrscheinlicher.
Trotzdem, wenn man so guckt, weltweit kommen Menschen ja mit viel extremeren Temperaturen klar als wir hier.
Du bist auch durchaus in der Lage, dich an hohe Temperaturen zu gewöhnen. Mhm. Das hat auch der Kardiologe Amar Ujjal nochmal betont.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Resilienz des Menschen gegenüber Hitze von einer Reihe von Schlüsselfaktoren abhängt. Das eine ist das, was man auch sozusagen in der Fachsprache als Akklimatisierung bezeichnet. Das heißt, wenn man Menschen die Gelegenheit gibt, sich in einem bestimmten Klima aufzuhalten, dann kann der Körper faszinierenderweise in der kürzester Zeit sich daran anpassen.
Wie genau geht das?
Bei einer Hitzeperiode von, sagen wir mal so 14 Tagen, da scheidet dann der Körper vermehrt Schweiß aus. Mhm. Dieser Schweiß führt aber weniger Elektrolyte, also Salze, mit sich. Und wir schwitzen auch weniger am Oberkörper, sondern mehr in der Peripherie, also an den Händen.
Mhm. Also unser Körper kann das Schwitzen optimieren, so dass die Verdunstungskälte womöglich noch gesteigert wird und dass wir durch Schwitzen nicht so viele Nährstoffe verlieren?
Ja, genau. Aber also auch wenn man sich an lange Hitzeperioden anpassen kann, zum einen, man hat immer wieder diese Anpassungsdauer. Und bei uns hier in Deutschland ist es ja nicht so, dass es 6 Monate heiß ist, mhm, sondern wir haben ja manchmal 5 Tage über 30 Grad, dann sind es 2 Tage über 35 Grad, dann sind es 20 Grad. Und dieses Rauf- und Runtergehen der Temperaturen, das ermöglicht ja gar keine dauerhafte Anpassung. Mhm. Und selbst wenn man angepasst ist, für einen Körper ist es auf Dauer einfach nicht gesund. Und das hat Hans-Christian Gunger am Beispiel von Paris erklärt. Da war nämlich 2003 eine relativ lange Hitzeperiode.
Aufgrund der relativ langen Hitzewelle, die war beinahe 3 Wochen, aber es waren insbesondere ein paar Tage dazwischen, wo wir sehr hohe Temperaturen hatten, hohe Luftfeuchtigkeit, keine Herunterkühlungen im Wesentlichen in der Nacht. All das hat dazu geführt, dass dann tatsächlich eben so enorm viele Menschen an dieser Hitzewelle gestorben sind, beinahe eben 70.000.
Das war ein riesiges Problem, auch für Menschen, die generell keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, also weil viele eben auch einfach unter schlechtem Schlaf gelitten haben. Und wer lange schlecht schläft, der weiß, dass das physisch und auch psychisch keine Kleinigkeit ist. Und zusätzlich kann es Auswirkungen haben, an die man erstmal gar nicht denkt. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, wie Medikamente bei großer Hitze wirken. Also Antidepressiva zum Beispiel, aber auch Antihistaminika.
Oh, der ganz normale Allergiker, der Antihistaminika gegen seine Gräserpollenallergie nimmt. Du willst sagen, das ist noch gar nicht gut erforscht?
Mhm. Da weiß man einfach bis jetzt zu wenig drüber. Dazu kommt auch Entzündungen heilen schlechter bei Hitze.
Stimmt, wir hatten in der Familie auch gerade den Fall, dass Weisheitszähne gezogen werden sollten. Also alle 4 auf einmal macht man offensichtlich ziemlich oft. Und unser Zahnarzt hat uns auch empfohlen, das lieber nicht im Sommer machen zu lassen, weil es wahrscheinlich ist, dass das bei kühleren Temperaturen besser und komplikationsärmer abheilt.
Aber es gibt auch noch andere Sachen, die wirklich problematisch sind, also chronische Lungenerkrankungen zum Beispiel, also sowas wie COPD. Mhm. Aber auch Asthmatiker und Allergiker gehören zur Risikogruppe. Das sagt Claudia Treidel-Hoffmann. Sie ist Umweltmedizinerin an der Universität Augsburg.
Gerade im Sommer fliegen dann eben auch die Gräserpollen, dann ist es heiß draußen und dann wirken eben mehrere Umweltfaktoren zusammen. Und wenn man dann noch in der Stadt ist, eben noch die Schadstoffe dazu. Und das führt zu einer massiven Beeinträchtigung für Menschen.
Und Claudia Treidel-Hoffmann forscht auch zum sogenannten Thunderstorm-Asthma. Das fand ich jetzt schwierig zu sagen.
Gewitterasthma auf Deutsch. Also bezogen auf Hitze sind Wärmegewitter ein Problem.
Mhm. Weil bei Gewitter, da sind viele Allergene, also Pollen oder Pilzsporen in der Luft. Und Menschen mit Allergien, die können dann schwere Asthmaanfälle bekommen.
Warum bei Gewitter besonders? Man wird ja denken, viele Pollen sind eigentlich im Sommer sowieso mehr oder weniger da.
Also die Wissenschaftler vermuten, dass Pollen und Pilzsporen im Vorfeld von einem Gewitter aufgewirbelt werden, aufgrund der elektrostatischen Ladung. Und dann ist die Luftfeuchtigkeit bei einem Gewitter ja auch noch höher. Mhm. Und deshalb quellen dann eben diese Allergene auf und platzen. Und allergieauslösende Bestandteile werden dann eben in die Umgebungsluft geschleudert, durch starke Fallwinde schnell und vor allem dann auch in großen Mengen in Bodennähe transportiert. Und dadurch hat man dann einen besonders starken Allergie- bzw. Asthmaanfall. Mhm. Und zusätzlich haben Allergiker noch ein Problem bei Hitze: Ozon.
Ah, damit bin ich groß geworden mit dem Ozonloch. Also Ozon in der Stratosphäre schützt die Erde vor UV-Licht, aber die Ozonschicht ist geschädigt, vor allem über der Antarktis ziemlich stark. Durch Treibhausgase wie FCKW, das früher in Spraydosen drin war, da erinnere ich mich noch, dass die wirklich in allen Drogerien rumstanden. Aber Nele, sag mal, die Ozonschicht hat sich doch eigentlich wieder erholt, oder? Ein bisschen zumindest.
Ja, also das Ozonloch wird kleiner, um mal was Positives zu sagen. Also man sieht, Verbote bringen schon was.
Die sind diese FCKW, also Fluorchlorkohlenwasserstoffe, erst seit 2010, glaube ich, verboten, ne?
Genau, also das weltweite Verbot, das Produktionsverbot, das gilt seit 2010.
Mhm. Aber trotzdem wird im Sommer doch oft vor hohen Ozonwerten gewarnt, weil das Ozon zu Kopfschmerzen führen kann, zu Husten, Tränen, Reiz, allgemein Atemwegsbeschwerden.
Ja, Ozon ist sogar als krebserregend eingestuft. Und es bildet sich in Bodennähe durch die Reaktion von Stickstoffdioxid und Sauerstoff unter dem Einfluss von UV-Strahlung. Bedeutet im Sommer, wenn es heiß ist. Und es wird eben auch bei Gewitter gebildet.
Und es heißt oft, in Städten ist das mit dem Ozon deutlich schlimmer als auf dem Land.
Das kann man so gar nicht sagen, meint Hans-Christian Gunga.
Mhm.
Denn es gibt oft Wechselwirkungen zwischen Ozon und Stickoxiden. Die sind zwar eigentlich selbst schädlich, fangen das Ozon aber unter Umständen ab.
Die Stickoxide.
Genau.
Mhm.
Komplexe Situation also, und dadurch hat man manchmal höhere Ozonkonzentrationen in Waldgebieten.
So, wir haben jetzt viel gehört, warum Hitze schlecht ist. Lass uns mal ein bisschen konstruktiv werden. Wie kann man sich denn ganz grundsätzlich widerstandsfähig machen gegen Hitze, abgesehen vom Trinken?
Fit sein.
Fit sein, so einfach?
Im Prinzip ja.
Es ist ja immer wieder irgendwie der wichtigste Gesundheitsfaktor. Aber wenn wir nun lang anhaltende Hitzewellen haben, dann wird es doch schwierig, weil Sport bei Hitze soll man ja eigentlich vermeiden.
Naja, also erstmal, wir haben ja auch immer noch kühlere Monate, wo man Sport machen kann. Denn bei Hitze gibt es ein relativ großes Problem, tatsächlich die Doppelbelastung des Herz-Kreislauf-Systems. Das hat auch der Kardiologe Amar Ujjal nochmal gesagt.
Das Interessante eigentlich ist daran, dass der Kreislauf ja beim Sport in der Hitze zwei konkurrierende Bedürfnisse bedienen muss. Das eine ist, dass der Muskel mit Sauerstoff versorgt wird. Das ist ja ohnehin schon sozusagen eine Belastung für den Körper, je nachdem natürlich, was man für eine Sportart betreibt und in welcher Intensität und auch in sozusagen welchem Trainingszustand sich derjenige befindet.
Das ist relativ einleuchtend, oder?
Mhm. Soweit komme ich mit.
Das andere ist, dass ein Teil des Blutkreislaufs sozusagen umgeleitet werden muss in die Haut, um die Haut zu durchbluten, weil letztendlich die Durchblutung der Haut für eine funktionierende Wärmeregulation ganz essentiell ist. Der Wärmeaustausch mit der Umgebung kann über verschiedene Faktoren stattfinden, über Konvektion, über Strahlung und eben auch über Verdunstungswärme.
Okay, nochmal langsam. Konvektion, da geht es darum, dass die Wärme durch Strömung abtransportiert wird. Also, wir können über die Atemluft Wärme abgeben, indem wir ausatmen. Und außerdem geht auch Wärme aus dem Körper raus, einfach dadurch, dass wir sie abstrahlen. Und über den Faktor Verdunstung, Schwitzen, hatten wir schon gesprochen.
Ja, aber alle Kühlungsmechanismen sind daran gebunden, dass die Haut mit Blut versorgt wird.
Das warme Blut, was sozusagen dann durch die Haut geströmt wird, dieser Anteil fehlt natürlich dann im Kreislauf in dem Moment für die Versorgung der Muskeln beispielsweise und auch für die Aufrechterhaltung des Blutdrucks und ein ausreichendes Herzschlagminutenvolumen beziehungsweise auch ein Schlagvolumen des Herzes. Und das kann sozusagen in Grenzbereichen entweder große Hitze oder eben auch Menschen mit Vorerkrankung dann zu Problemen führen.
Aber trotzdem bleibt Sport ja essentiell. Kurzer Serviceteil hier, was empfehlen wir? Andere Sportarten wie Schwimmen zum Beispiel?
Ja, also Schwimmen ist natürlich ein super Sport bei Hitze. Sogar für mich, weil ich da nicht friere. Da hat man halt eher das Problem, dass es in Deutschland einfach zu wenig Schwimmbäder gibt. Ansonsten sollte man sich nochmal das bewusst machen, was man sowieso schon weiß, nicht mittags oder am Nachmittag joggen gehen. Es gilt aber auch für Kinder, also dass man darauf achtet, dass die Fußballturniere im Juli nicht unbedingt am Samstag um 14 Uhr stattfinden.
Das habe ich gerade gedacht. Ich habe fußballspielende Kinder. Das bedeutet unterm Strich aber schon, dass wir im Zweifel unser Alltags- und Arbeitsleben auch umstellen müssten. Also bis jetzt, ich kann es aus Erfahrung sagen, gibt es viele Sportveranstaltungen für Kinder und Jugendliche am Wochenende genau um diese Zeiten. Also wir müssten zum Beispiel vielleicht eine Siesta einführen, wie in Spanien, dafür mehr Aktivitäten in die Abendstunden verlegen, Stundenpläne in der Schule anpassen, wann Sportunterricht ist. Logistisch wird das in Großstädten nicht gerade einfach.
Nein, also das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Was noch? Stichwort Ozon, Warnungen von Wetterdiensten und Apps stärker einbeziehen und beachten?
Ja, und die Warnungen müssen auch einfach noch besser werden.
Jetzt lass uns mal weg von dem, was wir als Einzelne machen können. Das Problem ist ja deutlich größer als jeder von uns. Ich habe gesehen, es gibt Berechnungen von der ETH Zürich, von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, dass in ungefähr 30 Jahren in Hamburg Temperaturen erreicht werden wie in San Marino am Mittelmeer. München wäre dann so wie Mailand, Madrid wie Marrakesch und Berlin so ungefähr wie die australische Hauptstadt Canberra. Aber Städte passen sich ja schon auch an. Es gibt immer mehr Projekte zur Stadtbegrünung. Und eins davon haben wir uns auch gemeinsam angesehen. Das gilt so ein bisschen als Leuchtturm bei den Klimamaßnahmen.
Genau, den Bunker neben dem St. Pauli-Stadion mitten in Hamburg, das ist ja schon relativ bekannt.
Man muss dazu sagen, ich zum Beispiel war da nicht zum ersten Mal. Das ist quasi eine neue Touristenattraktion in Hamburg. Aber ich habe vorher nicht so drauf geachtet, inwiefern man das tatsächlich als Klimaanpassungsmaßnahme werten könnte. Deshalb haben wir beide uns das nochmal gemeinsam angeguckt.
Und da sind wir dann hoch an einem schon recht warmen Frühlingstag. Es waren so 20 Grad und strahlender Sonnenschein. Und wenn man darauf geht, links und rechts an den ersten Treppen, da stehen schon ein paar Gräser und Sträucher, die da so gewachsen sind.
Aber an der Fassade selber ist nicht so viel Grün. Nee. Hier so ein bisschen. Vielleicht rankt es noch mehr. Es rankt sich gerade erst hoch. Der Bunker ist so auch erst vor einem Jahr eröffnet worden, also der öffentliche Dachgarten des Bunkers. Hoch kommt man über einen normalen Weg, den nennen die aber so blumig Bergpfad.
Und ganz passend dazu, finde ich, ist die Auswahl der Bäume.
Guck mal, hier sind Nadelpflanzen.
Ja. Warte, ich guck mal mit der Pflanzenbestimmungs-App. Okay, eine Bergkiefer. Aber ich würde jetzt mal sagen, für den Kühlungseffekt bringt das ja nicht so viel.
Ja, Nadelbäume, was bringen Nadelbäume? Weißt du das aus deiner Recherche?
Nicht so viel eigentlich. Also ein bisschen was, aber bei Laubbäumen hat man ja immer noch diesen Transpirationseffekt. Also dass das kühlt, weil die Wasser ausstoßen.
Über die Blätter.
Über die Blätter.
Und je größer die Fläche,
umso mehr bringt das.
Also nochmal Transpirationseffekt. Bäume kühlen ja auf zwei unterschiedliche Arten. Durch Beschattung einerseits und durch Transpiration andererseits. Du als Biologin, Nele, erklär mal.
Also bei der Transpiration von Bäumen wird Wasser durch die Stomata auf der Blattunterseite verdampft.
Stomata?
Das sind kleine Poren in der Pflanzenhaut. Und um Wasser verdampfen zu können, wird der Umgebungsluft Wärme entzogen und dadurch kühlt sie sich ab. Und je mehr Wasser pro Tag verdampft wird, desto stärker ist die Abkühlung der Umgebungsluft.
Und Laubbäume können Sonnenlicht auch besser Richtung Himmel reflektieren, oder?
Ja. Allerdings muss ich sagen, aus pflegerischer Sicht kann ich schon verstehen, dass man lieber Nadelbäume auf dem Bunker hat. Also im Herbst verstopft das ganze Laub dann ja die ganzen Leitungen und Rohre.
Mhm. Und Nadelbäume können Trockenphasen womöglich ja auch etwas besser überstehen als Laubbäume. Sie sind also widerstandsfähiger gegen Hitze. Wir haben aber übrigens der Vollständigkeit halber auch andere Bäume gesehen, also Laubbäume auf dem Weg nach oben, aber die sind momentan eben noch sehr klein.
Also ich finde, von unten sieht es einfach grüner aus, als es dann hier oben ist.
Aber hier sind auch noch mal Pflanzen. Das sieht aus wie Ilex oder sowas. Und das? Kleine, schmale Blätter.
Eine Purpurweide. Das ist eine Weide. Okay. Ah, guck mal, die soll bis zu 2 Meter hoch werden.
Ich glaube, es wird interessant, wenn der ein bisschen länger steht, der Bunker, und man sich dann anguckt, wie die Pflanzen sich hier entwickelt haben.
Was ich übrigens auch finde, also jetzt bei dem Raufgehen hört man bei mir ganz gut, was Anstrengung und Hitze mit einem sonst eigentlich gesunden Menschen machen kann, wenn man gerade mal nicht so gut drauf ist.
Ja, du pfeifst ganz schön. Das ist mir auch aufgefallen, als wir da hochgegangen sind. Also man hört, dass du schwer atmest. Dabei bist du normalerweise ziemlich fit und sportlich.
Und ich war an dem Tag beim Blutabnehmen und das hat mich ganz schön geschafft. Das hört man auch.
Also es war warm da oben auf dem Bunker und da, wo es Schatten gab, hat uns das beim Raufgehen auch geholfen. Aber so richtig, dieser Kühleffekt hat sich eigentlich nicht eingestellt, oder?
Nee, also bei mir nicht.
Ich kenne das aber von zu Hause. Also wir haben einen Kleingarten bei uns hinterm Haus und wenn man an heißen Tagen dahin geht, da geht man so einen langen Weg lang und links und rechts ist es grün, gar nicht so viele Bäume, aber eben viele Pflanzen, dann ist das Klima sofort angenehmer da im Hochsommer, einfach weil da so viel Grün ist. Und das kühlt enorm. Und wenn man dann rausgeht, zweimal ums Eck auf die Hauptstraße zum Einkaufen, da stehen zwar ein paar vereinzelte Bäume, aber im Prinzip ist das Beton, da sind Häuser hauptsächlich, dann merkt man im Sommer richtig, wie die Häuser die Hitze abstrahlen und wie warm es gleich ist. Das ist auf dem Bunker noch nicht so, dass das viele Grün quasi den Effekt des Betonbunkers aufhebt. Zumindest noch nicht. Was sagen denn die Wissenschaftler dazu, Nele? Bringt die Bunkerbegrünung was klimamäßig? Denn damit wurde es eigentlich massiv beworben, als Paradebeispiel für Klimaanpassung.
Da habe ich mit Peter Hoffmann drüber gesprochen. Er ist Meteorologe in Hamburg am Climate Service Center Germany, kurz GERIX. Das ist eine Einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft. Und GERIX hat die Aufgabe, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Mhm. Und Peter Hoffmann, der arbeitet zu Klima und Gesundheit in der Stadt.
Der Bunker in Hamburg ist natürlich ein gutes Beispiel für Dachbegrünung. Ästhetisch sieht er auch sehr, sehr gut aus. Bei Dachbegrünung ist allerdings, zeigen einige Studien, der Effekt direkt auf die 2 Meter Temperatur in der Umgebung nicht so groß, weil natürlich in dem Sinne die Dachbegrünung gerade beim Bunker auch sehr weit oben ist. Man muss natürlich dafür auch Simulationen oder Untersuchungen noch durchführen, wie stark der Einfluss ist.
Was ist denn die 2 Meter Temperatur?
Das ist die bodennahe Lufttemperatur und die wird in Höhe von 2 Metern gemessen.
Also um zu simulieren, das, was wir fühlen?
Ja.
Und da sagt er, vereinfacht gesagt, das Grün auf dem Bunker ist viel zu hoch über der Stadt, um einen Kühleffekt für die Leute am Boden zu haben.
Genau.
Aber im Sinne des Prinzips Schwammstadt, also als Effekt gegen Starkregen, da gibt es schon eine Wirkung. Denn Starkregen ist ja auch eine Folge der Klimakrise, also dass wir immer wieder so extreme Regenereignisse haben.
Ja, also da sagt Peter Hoffmann, da hat es auf jeden Fall einen Effekt drauf.
Der Abfluss, der wird dadurch abgeschwächt. Das ist sozusagen ein kleiner Filter, dass nicht sofort der starke Niederschlag auf die Straße sich verteilt. Und wie gesagt, das ist eine Maßnahme, die allerdings, um noch mehr Einfluss auf die Gesundheit zu haben, großflächiger eingesetzt werden musste als nur auf einzelnen Gebäuden. Also mehrere Stadtbegrünungen im Quartier und einzeln ist es ein schönes Beispiel. Aber der Einfluss ist dann nur begrenzt sozusagen auf ein kleineres Gebiet. Allerdings müssten da noch Untersuchungen durchgeführt werden, werden auch gerade dazu durchgeführt, wie genau der Einfluss ist.
Ich finde es ja ein bisschen verrückt, dass man erst so was extrem Teures baut und dann guckt. Aber natürlich helfen so Daten auch im Nachhinein, um Klimaanpassungen in der Stadt besser zu machen. Mhm. Denn aus Stadtbegrünung kann man enorm viel rausholen. Also das hat jetzt eine Modellierung aus Australien gezeigt. Da haben sich Forschende im Zeitraum von 2001 bis 2019, also da spielt der Klimawandel dann auch schon mit rein, Informationen aus über 50 Ländern und fast 1000 Orten geholt. Mhm. Und für den Anteil der Begrünung haben sie Satellitendaten genutzt. Und ihr Ergebnis war, eine Zunahme der Vegetation um 30% könnte über 1 Million Leben retten.
Doch, Wahnsinn.
Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass das mehr als 2/3 der hitzebedingten Todesfälle in Städten im Moment entspricht.
Also großes Potenzial, das macht ja Hoffnung.
Und auch in Gebieten, die im Moment noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, also vor allem in Süd- und Osteuropa kann das helfen und in Ostasien.
Ich finde, das ist wirklich ein hoffnungsvoller Befund, auch wenn man natürlich da einen langen Weg vor sich hat. Aber es ist tatsächlich etwas, das man tun kann. Also wir wissen relativ gut, was helfen kann gegen Hitze in der Stadt. Wie gut das dann jeweils in der einzelnen Maßnahme vor Ort funktioniert, da muss man echt im Detail gucken. Aber Nele, wie genau macht man das eigentlich wissenschaftlich gesehen, im Detail gucken?
Das ist Peter Hoffmanns Forschungsbereich. Also er ist von Haus aus Meteorologe und guckt, wie wirken sich Städtebaumaßnahmen auf die Gesundheit aus. Mhm. Er arbeitet im Schiele-Haus in der Innenstadt von Hamburg.
Das ist ein ziemlich berühmtes Gebäude in Hamburg. Fritz-Schumacher-Bau, Rotklinker. Allerdings eben auch viel Stein, wenn wir jetzt bei unserem Thema mal bleiben. Umgeben von reichlich Beton in der Innenstadt.
Und das merkt man auch, wenn man dahin fährt.
Okay.
Also ich bin auch an einem relativ sonnigen Frühlingstag zu ihm gefahren.
Mhm.
Und Peter Hoffmann hat mich dann am Eingang vom Schiele-Haus abgeholt. Wir sind dann ins Treppenhaus gegangen und da war es gleich viel kühler als draußen. Dann waren wir im Besprechungsraum und da hat er mir erklärt, wie sie die Krankenkassendaten und Übersterblichkeit als Messgrößen mit Klimasimulationen und Klimaprojektionen in Verbindung setzen.
Mhm, okay.
Ich fand das mega spannend, weil natürlich ist Hitze auch schon schlimm genug, wenn wir nicht gleich daran sterben. Mhm. Also es ist ja auch einfach, dass wir gesundheitlich darunter leiden. Und das untersucht halt die Gruppe von Peter Hoffmann. Bei ihnen geht es eben weniger um Hitzetote, sondern um Hospitalisierung. Und es geht darum, dass die Lebensqualität nicht total stark unter der Hitze in Städten leidet.
Das ist ja auch für uns in Europa oder ich sage auch mal in Deutschland das wahrscheinlichere Szenario, dass es vor allen Dingen um Gesundheitsschäden geht. Und Städte sind ja deutlich wärmer im Sommer als Regionen auf dem Land, oder?
Ja, bis zu 10 Grad sogar.
Okay, das ist ein deutlicher Unterschied. Das ist jetzt mehr, als ich dachte. Aber klar, in den Städten gibt es halt mehr versiegelte Flächen, weniger Grünflächen. Und was spielt noch eine Rolle?
Klimaanlagen.
Das ist ja so, dass die Wärme irgendwo hin muss, die geht dann halt in die Umgebung. Das erhöht dann zum Beispiel die Temperaturen in den Straßenschluchten und sowas.
Berechnen die Forschenden da am Climate Service Center am GERIX, wo er arbeitet, auch die optimalen Bedingungen für neue Bauprojekte, also für ganze Quartiere zum Beispiel oder eben sowas wie den Bunker, was viel Geld kostet?
Peter Hoffmann direkt macht das nicht, aber Kollegen von ihm. Er hat mir erzählt, dass diese Expertise mittlerweile auch wirklich gefragt ist. Mhm. Also das wird, diese Expertenmeinungen, die werden standardmäßig mit einbezogen, vor allem bei großen Projekten. Und ich muss sagen, ich finde das schon beruhigend.
Mhm.
Die Beratung läuft aber unterschiedlich ab. Also einmal beauftragen zum Beispiel Bauherren Gutachterbüros, die simulieren dann den Einfluss der Gebäude auf die Umgebung. Peter Hoffmann, muss man dazu sagen, der selbst berät nicht, sondern er arbeitet an Werkzeugen, damit so Baumaßnahmen in Zukunft besser berechnet werden können. Also noch ein Stück theoretischer, noch ein Stück mehr Grundlage. Ich finde das mega spannend. Er schaut nämlich auf die größeren Strukturen in der Stadt. Zum Beispiel, wo sind Hitze-Hotspots? Wo bewegen sich die Menschen?
Also wo bewegen sich die Menschen? Mobilitätsdaten aus Smartphones und so?
Ja, und aus Navis. Also alles, was die irgendwie Informationen dazu gibt, wer ist wann wo.
Mhm.
Das ist aber datenmäßig gar nicht so einfach.
Da ist natürlich, glaube ich, so ein neuer Aspekt drin, dass man das dann natürlich auch für verschiedene Gruppen machen kann, die zum Beispiel Kinder oder ältere Menschen, die haben natürlich einen anderen Tagesablauf als jetzt ein Studierender oder in meinem Fall ein Familienvater, der natürlich zur Arbeit fährt oder nicht. Und zum Beispiel Kinder halten sich eher in den Stadtteilen auf, in denen sie auch wohnen.
Okay, man kann also nicht einfach nur sagen, Menschen bewegen sich, sondern man muss die demografische Struktur einbeziehen. Also wo leben besonders viele Rentner, wo leben besonders viele Schulkinder, sowas.
Genau. Und Peter Hoffmann schaut sich auch an, welche Maßnahmen wie viel bewirken und wo Konflikte auftreten. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Also manchmal kommen halt zwei wichtige Ziele aus Klimasicht sich einander in die Quere.
Also ein Beispiel, was ich immer mal bringe, wäre zum Beispiel, dass man sich ja möglichst ja, eine autofreie Innenstadt zum Beispiel oder eine autofreie Stadt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und dass halt zum Beispiel mehr gelaufen und mit Fahrrad gefahren wird. Das heißt aber, man müsste Städte ja auch ein bisschen kompakter bauen in der Hinsicht, damit man seine Wege schneller erledigen kann. Und das ist halt eine kompakte Stadt zu entwickeln, führt aber dazu, dass man vielleicht sogar die sogenannte Wärmeinsel erhöht. Das ist ein Phänomen, das gerade in dicht bebauten Städten die nächtlichen Temperaturen erhöht sind gegenüber dem Umland.
Weil kompakte Städte bedeutet halt im Prinzip erstmal mehr Versiegelung, das heißt weniger Grünfläche, mehr Straßenschluchten. Okay. Und das wiederum bedeutet halt, Städte kühlen nachts langsamer ab. Dass Peter Hoffmann daran forscht, das hat übrigens auch persönliche Beweggründe.
Ah, interessant.
Ich möchte das für meine Kinder, dass sie in einer lebenswerten Stadt groß werden. Und wenn wir jetzt in Zukunft mehr Hitzewellen haben, dann möchte ich, dass sie möglichst eine klimaangepasste Stadt wohnen, wo es viel Abkühlung gibt. Und um dahin zu gehen, natürlich auch Klimaschutz zu betreiben, um sozusagen den Klimawandel zu begrenzen.
Und Peter Hoffmann hebt nochmal einen Punkt hervor. In Deutschland ist erstmal nicht so das Problem, dass unsere Temperaturen lebensbedrohlich werden, weil so krass ist es hier einfach nicht. Aber unser Problem ist, wir haben keine Strategien für hohe Temperaturen, also auch nicht für Temperaturen, die noch im Rahmen sind. Also ein längerer Zeitraum über 30 Grad, geschweige denn über 35 Grad, das überfordert uns hier schon.
In anderen Ländern sind halt darauf eingestellt. Und wenn wir das nicht sind, deswegen schauen wir uns halt an, was könnte werden unter den gewissen Klima- und Emissionsszenarien und dann zu sagen, okay, diese Verhältnisse müssen wir uns anpassen, um dann schon möglichst früh darüber nachzudenken. Und nicht erst, wenn dann die Hitzewelle da ist, zu gucken, was ist, sondern schon proaktiv zu sagen, wie können wir unsere Städte oder unser Gesundheitssystem anpassen, dass es dann weniger Krankheiten oder Hitzetoten gibt.
Also hatten wir eben schon kurz, was können wir zum Beispiel von Spanien lernen?
Siesta. also wirklich eine lange Mittagspause machen, früh morgens und abends arbeiten, mehr Wasserspender und einfach Räume, die runtergekühlt sind und für die Allgemeinheit zugänglich.
Da soll es ja sogar auch Stadtpläne geben mit kühlen Räumen im Hitzeschutzplan, den der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach rausgegeben hat.
Und sowas brauchen wir dann halt vermehrt. Und Deutschland hat aber noch ein Problem. Also nicht nur, dass wir kulturell nicht auf Hitze eingestellt sind, sondern bei uns kommen auch immer wieder Daten ins Spiel. Also ich hatte es ja schon angedeutet, in Deutschland ist es gar nicht so leicht, an Daten zu kommen und vor allem nicht an Gesundheitsdaten.
Weil unser Datenschutz relativ streng ist.
Und sie werden auch nur für ein paar Jahre gespeichert. Und da ist es dann eben schwierig, Trends rauszufiltern.
Für die Forschung wäre es halt schön, dass man die Daten dann so aufbereitet, wahrscheinlich anonymisiert, dass die dann halt nicht mehr rückzuführen sind auf die einzelnen Personen. Und das dann aber auf sozusagen über längeren Zeitraum gespeichert und aufgehoben wird.
Das Problem gibt es ja auch in der Medizin ganz massiv. Forschende beklagen das oft. Das war auch während der Pandemie schon so. Und vor allem ist es echt paradox. Google, Meta und so weiter wissen längst alles über uns. Und trotzdem darf die Forschung diese Daten nicht nutzen und kann sie auch nicht anfordern. Die geben die nicht einfach raus.
Und das ist halt auch wirklich ein Problem für unsere Zukunftsgestaltung.
Lass uns zum Schluss noch mal kurz ein Wort zu einem Aspekt verlieren, der uns in unserer Redaktion allen sehr wichtig ist. Gesundheitsrisiken sind ja in unserer Bevölkerung grundsätzlich sozioökonomisch immer ungleich verteilt. Das ist bei chronischen Krankheiten so, aber auch bei Infektionskrankheiten. Und bei Hitze ist es dazu noch ein globales Ungleichheitsproblem.
Ja, und es ist nicht nur ein Unterschied zwischen Industrienationen und Ländern des globalen Südens. Es ist schon allein in Deutschland ein soziales Problem. Also eher ärmere Menschen wohnen in nicht gut isolierten Häusern. Es ist auch ein Problem von Berufen. Also wer muss wann arbeiten? Auf Baustellen sieht man das häufiger, dass Menschen auch bei brütender Mittagshitze noch schuften müssen. Mhm. In dem Fall wirklich schuften. Es gilt auch für Dachdecker, für Gärtner. Und gerade für diese Berufsgruppen sind halt bessere Frühwarnsysteme nötig, damit die Arbeitszeiten besser geplant werden können.
Fassen wir mal zusammen. Dass radikal umgesteuert werden muss in der Klimapolitik, ist ja klar. Haben wir schon oft drüber geredet hier im Podcast. Aber weil das schon jetzt nicht mehr reichen wird, selbst wenn die Politik das Ruder rumreißt, wird es mehr Hitzestress geben, auch in Nordeuropa, wenn auch natürlich längst nicht so dramatisch wie im globalen Süden. Und dadurch gibt es einige Krankheitsrisiken, insbesondere für ältere und kleine Kinder, Aber auch für gesunde Jüngere ist es kein triviales Thema. Denn der Grenzwert für eine optimale Wärmeregulation unseres Körpers wird offenbar schon bei niedrigeren Temperaturen erreicht, als lange angenommen wurde. Die Forschung hat da noch viel vor sich. Aber die gute Nachricht, es gibt auch tatsächlich einiges, das wir selbst tun können. So, und zum Schluss noch was, das neu ist hier im Podcast. Wir wollen euch nicht gehen lassen, ohne euch was Schönes, was Praktisches für den Alltag mitzugeben aus der weiten Welt der Wissenschaft. Oder zumindest einen Kniff, der sich wissenschaftlich erklären lässt. Das Zauberwort heute heißt Oxidation. Nele, du weißt, was das ist?
Klar, das ist ein chemischer Prozess, meistens eine Reaktion mit Sauerstoff. Und entscheidend ist dabei, ein Stoff gibt Elektronen ab und ein anderer nimmt sie auf.
Das hast du sehr schön erklärt. So simpel ist das tatsächlich. Die Nerds unter euch wissen das natürlich, aber jetzt kommt's, man kann sich den Effekt beim Wäschewaschen auch zunutze machen. Weißt du wofür?
Ja, du hast mir das nämlich mal erzählt und seitdem nutze ich es, wenn zum Beispiel weiße T-Shirts Tomaten- oder Karottenflecken haben.
Genau, gegen Obst- und Gemüseflecken.
Ja.
Ich habe das gelernt, als meine Kinder klein waren. Man hat gerne auf weißen Babybodies so Karottenbreiflecken, die nicht rausgehen. Und dann kann man weiße Wäsche einfach in die Sonne hängen, am besten noch feucht. Und die energiereiche Strahlung der Sonne spaltet die Farbpigmente auf. Es bilden sich Sauerstoffradikale. Die Wäsche bleicht aus. Das will man ja eigentlich manchmal nicht, aber bei Weiß ist es ja egal. Und es funktioniert eben auch echt gut gegen fiese Flecken. Die verschwinden einfach.
Manchmal kann es so simpel sein und dann so extrem effektiv.
Wenn ihr auch einen Lifehack aus der Wissenschaft habt, beim Kochen, beim Putzen, beim Sport treiben, beim Fahrrad reparieren, was auch immer, dann schreibt uns gern unter synapsen@ndr.de. Oder wenn ihr mögt, gebt uns an diese E-Mail-Adresse Feedback und natürlich empfehlt uns sehr gern weiter. Unsere Producerin heute war Lisa Krumme. Redaktionell unterstützt hat uns Lena Bodewein. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr den Podcast, den wir euch jetzt zum Schluss hier ans Herz legen, auch. Ich bin Corinna Hennig. Immer schön im Schatten bleiben. Bis ganz bald.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt. Aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Fun Facts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerd-Themen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.